Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Review des Telestammtischs zusammen mit Jamo. Hallo.
Hallo.
Und mit mir, Britt-Marie. Und wir reden heute über Concordia, tödliche Utopie. Schon mal ein sehr, sehr interessanter Titel. Und zwar ist das eine Serie, die im ZDF anläuft. Eine internationale Produktion oder Gemeinschaftsproduktion von ZDF Studios und Beta Film, das ist die Intaglio Films. Und da ist das ZDF beteiligt, NBC, das französische Fernsehen, Hulu Japan. Also eine ganze Menge, die da zusammenarbeiten und natürlich diverse Filmförderungen und Medienförderungen. Das liest sich so ein bisschen, war mein erster Gedanke, als ich alleine nur die Produktionsleute gelesen habe, wie der Schwarm. Und stellte sich dann raus, als ich extra nochmal nachgeschaut habe, ja, es liest sich nicht nur so, es ist die gleiche Firma. Und das merkt man auch in der Serie, die wirklich international unterwegs ist und Schauspieler aus allen möglichen Ländern hat und auch in allen möglichen Sprachen tatsächlich, wenn man es in der Originalspur schaut, unterwegs ist, also Deutsch und Englisch und Schwedisch und so weiter. Und in der Mediathek kann man sich die komplette Serie schon ab dem 14. September anschauen und im regulären Fernsehen dann gesplittet auf 2 Tage, nämlich am 20. Oktober 3 Folgen und am 21. Oktober 3 Folgen, jeweils ab 22.15 Uhr.
Zur besten Sendezeit.
Das bedeutet, ich glaube, das ist so spät, weil natürlich auch, auch Themen drin vorkommen, die, glaube ich, nach 10 Uhr gesendet werden müssen.
Das kann vermutlich natürlich sein, ja. Ich glaube auch, dass
also
es aber so ein bisschen Mediathek-Zugpferd sein soll und das wahrscheinlich der Hauptfokus ist, ja.
Ich denke auch, ja. Ich meine, wer rechnen kann, Rechenkünste sind nicht groß, aber das kriege ich noch hin, der weiß, dass die gesamte Serie also aus 6 Folgen besteht, 3 und 3.
Stark.
Jeweils 45 Minuten pro Folge, ja, hallo. Was ich noch sehr interessant fand, war, produziert wird das Ganze von Frank Dölger, der eben für die Intaglio Films arbeitet und den man vielleicht kennen könnte, weil der eben auch bei Serien mitproduziert hat, vor allen Dingen HBO-Serien wie Game of Thrones oder John Adams oder Rome. Das sind ja wirklich auch Serien, die international sehr erfolgreich waren.
Weißt du da mehr? Weil ich hab das jetzt in der Recherche gerade gesehen und dachte, er hat wirklich bei Game of Thrones bei 84 Folgen mitgewirkt. Also er hat jetzt nicht mal irgendwie eine Folge mitproduziert oder so. Weißt du mehr, was seine Rolle da war? Oder auch
nein.
Nicht? Okay.
Außer, dass er mitproduziert hat. Ich habe mich dann ehrlich gesagt nicht intensiver drum gekümmert.
Gut.
Und was ich aber noch interessant fand, war, weil ich nämlich auch nochmal geschaut habe, bei welchen Filmen er so beteiligt war. Er hat unter anderem bei Mein Haus in Umbrien mitgemacht, das kannte ich und machte, ach schön, also so mit britischen Schauspielern damals, sehr erfolgreich, aber auch die Wannsee-Konferenz, das lief ja auch in den Öffentlich-Rechtlichen, in der Mediathek eine ganze Zeit lang, war auch ein super Film, sehr deprimierend, weil natürlich Dritte Reich-Politik und so weiter, aber sehr, sehr gut, Churchill, The Gathering Storm, auch mit britischen Schauspielern, also kannte ich alles, und dann dachte ich, ach guck an, dann ist der doch doch irgendwie international erfolgreicher und bekannter, als ich das eigentlich wusste. Und er war für viele auch tatsächlich, zumindest habe ich das in den Interviews oft gelesen, auch ein Anreiz, dass sie gesagt haben, Mensch, wenn Frank Dölger da involviert ist in das Projekt, dann finde ich es spannend und mache da auch gern mit.
Ah, okay, ja, das kann ich mir vorstellen, weil da kommen wir dann ja gleich vielleicht noch drauf auf den Cast und so. Aber generell sind die Leute, die eben einfach mitarbeiten an der Serie und im Cast sind also wirklich ja schon zum einen sehr international durch die einfach internationalen Produktionsfirmen, die auch beteiligt sind, aber die haben schon, hat man auch schon mal gesehen, würde ich sagen, in anderen Serien. Also es sind schon nicht einfach nur jetzt No-Name-Schauspieler, die jetzt irgendwie aus dem Fernsehen in die Serie gecastet wurden. Und dann ist vielleicht Frank Dölger da schon auch ein Zugpferd gewesen, könnte ich mir vorstellen.
Ja, ich auch. Also wie gesagt, ich habe das mehrfach in Interviews gelesen zu diesem Projekt, sodass ich dann dachte, ach, guck an, okay. Und habe dann ganz verschämt festgestellt, dass mir der Name halt nichts sagte. Aber das will nichts heißen, weil ich kenne mich ja meistens mit den Leuten hinter den Kulissen gar nicht so doll aus wie der ein oder andere bei uns hier im Telestammtisch-Team. Da gibt es doch den einen oder anderen, der da fitter ist als ich.
Same.
Ich schaue verschält zu dir vielleicht auch.
Ist jetzt schon, nee, eher nicht so, aber
okay.
Ist dann eher die Recherche, aber jetzt so die, gerade die, so, ich sag mal, doch etwas kleineren internationalen Produktionen, da muss man schon die Leute erstmal kennen, da bin ich auch meistens raus, ja, muss ich sagen. Aber wir haben ja auch zum Beispiel, ich weiß nicht, warst du da dabei? Wir haben auch Der Schwarm besprochen zum Beispiel.
Genau,
der
genau.
Der ja letztes Jahr, glaube ich, rausgekommen ist. Und da waren ja dann auch schon viele Leute jetzt beteiligt anscheinend aus.
Ja, er auch. Denn er ist
hier,
ja
genau,
sozusagen
er auch, und Barbara
der Hauptproduzent
Eder ja auch
von Etaglio Films, genau. Also genau, das ist nämlich meine nächste Info, die ich geben wollte. Du hast den Namen schon genannt, Barbara Eder als Regisseurin, die als Hauptregisseurin für dieses Projekt, also für Concordia eben verantwortlich ist, die ja auch mit einer der leitenden Regisseurin war, das waren ja glaube ich drei insgesamt, die im Schwarm eben mitgearbeitet hat und gefilmt hat. Und sie hat auch eine ganze Reihe von anderen Sachen gemacht. Ich habe mir ja die Filmografie nochmal angeschaut und dachte, ach, den Tatort kenne ich, ach, und den Tatort kenne ich, ach, und den Film kenne ich auch. Und da dachte ich mir, ach, guck, ja, also auch nicht unbekannt. Und ich denke mal, es liest sich so ein bisschen, ehrlich gesagt, wie, ich will jetzt nicht sagen, eine Fortsetzung vom Schwarm, aber es ist so ein bisschen das gleiche Schema, also die gleiche Produktionsfirma, wobei ja die Produktionsfirma ja auch vom ZDF eine ist, die ja extra für so Projekte, für so internationale Projekte ja auch gegründet wurde. Also das ist ja auch Intention hinter der Firma. Deswegen ist das jetzt nicht so verwunderlich, aber dadurch sind halt oft auch gleiche Leute involviert, ob das Producer sind, ob das Leute in der Regie sind und so weiter und so fort. Und du hast es schon gesagt, es fühlt sich ein bisschen an wie das nächste große Zugpferd vom ZDF oder zumindest die Intention dahinter. Und ich glaube, das soll in den Spuren von Der Schwarm dann auch laufen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das war ja damals auch so ein bisschen, ich glaube, Der Schwarm war schon noch ein bisschen größer aufgezogen. Ich habe jetzt von Concordia, muss ich sagen, vorab nichts gehört, bis wir Screener bekommen haben. Ne? Und dann fand ich es eigentlich ganz interessant, so von der Idee und worum es gehen soll. Und habe dann gedacht, okay, dann mit dieser Veröffentlichungspolitik jetzt, dann wird das, denke ich mal, jetzt so im Herbst, denke ich mal, so die Sache, die vielleicht so die Mediathek einfach pushen soll, weil ja so generell auch die Öffentlich-Rechtlichen sowie sämtlich andere zugängliche Mediatheken ja schon so ein bisschen merken, Stream ist schon im Moment das Ding, ne, und es geht viel weg vom linearen TV und das wollen aber trotzdem auch Inhalte bieten auf ihren Mediatheken, nicht nur auf Netflix, Disney, Apple und was auch immer, sondern auch eigene Inhalte. Und neben der Tatsache, dass sie oft wirklich viele gute Filme auch haben oder Serien, die jetzt nicht selbst produziert sind, also da kann man mittlerweile wirklich andauernd sehr gute Sachen gucken, gibt es dann eben auch doch mal wieder immer größere Produktionen, die Aufmerksamkeit erregen und die auch teilweise wirklich, wirklich gut sind, muss ich sagen, ja. Darum finde ich eigentlich immer spannend, muss ich sagen.
Apropos spannend, kannst du zusammenfassen, worum es denn bei Concordia eigentlich geht?
Ja, klar. Wir haben uns ja letztes Mal über, was war das, Only Murders in the Building unterhalten. Das heißt, wir sind jetzt, wir bleiben unserem Motto treu und ermitteln wieder in einem Kriminalfall. Und dieser passiert gerade außerhalb einer schwedischen Modellstadt, die sich Concordia nennt. Und in dieser wird jede Person und alles permanent überwacht, gefilmt, analysiert. Sensoren sind aufgestellt, die Luftfeuchtigkeit und keine Ahnung was, Qualität messen und so weiter, um eben möglichst viele Daten zu bekommen, diese zu verarbeiten, die Lebensqualität zu erhöhen und aber auch Verbrechen einfach unattraktiv zu machen, so dass es in der Stadt jetzt seit 20 Jahren, seitdem es sie gibt, kein einziges Gewaltverbrechen gab. Und die Bewohner dieser Stadt ziehen dort auch freiwillig hin. Das ist jetzt keine Unterdrückung wie in vielleicht irgendeiner Dystopie oder so, wo die Leute halt in ärmlichen Verhältnissen da wohnen und überwacht werden, sondern dort ziehen Leute freiwillig hin, die dann auch im Rahmen des Intros immer interviewt werden. Und jetzt soll in der Stadt Koppwitz in Sachsen quasi die erste deutsche internationale Abspaltung von diesem Modell ins Leben gerufen werden. Und einige Tage vor dieser Eröffnung gibt es jetzt aber eben diesen Mord, der an einem Mitarbeiter der Concordia veröffentlicht, verübt wird. Und
kurz außerhalb der Grenze von der Concordia-Stadt, gell?
Genau.
Also nicht in Concordia selbst, aber im Grunde schon.
Genau, das heißt, es gibt eben von diesem Mord jetzt keine Videoaufnahmen, weil es eben nicht in der Stadt passiert ist, sondern außerhalb. Und dann gibt es aber keine Polizei in Concordia. Es ermittelt natürlich die Göteborger Polizei, das heißt, die Stadt ist irgendwo in der Nähe, nehme ich an. Und es wird aber jetzt eine Krisenmanagerin, / Ermittlerin, dann bei Concordia, ich glaube, die war von Concordia selber angeheuert, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Mhm. Und das ist dann die Thea Ryan. Und sie ermittelt jetzt im Grunde in diesen folgenden 6 Episoden zusammen mit uns und findet jetzt raus, was steckt eigentlich hinter dem Mord, was steckt hinter dem ganzen Konstrukt Concordia und so weiter und so fort. Ja.
Und das alles, bevor die eigentliche Einweihung der neuen Concordia-Stadt in Deutschland eben passiert. Also man hat auch gleichzeitig so ein bisschen so ein Wettrennen gegen die Uhr, weil das muss eben aufgeklärt sein, bevor die neue Stadt quasi an die Leitung geht sozusagen. Damit,
genau, ich glaube, sie haben irgendwie 9 Tage
oder
Zeit.
Oder dass sie überhaupt an die Leitung gehen kann, weil natürlich dieser Mord, dieses gesamte Modell Concordia in Frage stellt.
Ja,
genau.
Ja.
Also du hast so ein bisschen so ein Wettrennen gegen die Uhr, die Frage, wer war der Mörder, aber vor allen Dingen, und das finde ich tatsächlich sehr, sehr reizvoll bei dieser Serie, das war auch das, was mich auch an der Grundidee so interessiert hat, dieser Gedanke der Utopie. Also es ist ja ein durchgespieltes Gedankenexperiment, wie man eine Utopie etablieren kann. Und andere, also und interessant finde ich das auch, weil dieses Konzept der kompletten Überwachung, es ist ja auch eine Frage, wie sehe ich das? Immer eine Frage der Perspektive. In dem Fall, also man könnte das ja auch dystopisch verkaufen und sagen, ja, komplette Überwachung, Überwachungsstaat, das klingt sehr nach 1984 und so, weißt du, also schon sehr, sehr nah dran so. Aber der Gedanke ist ja eben, dass du absolute Transparenz hast, dadurch auch alle gleiche Chancen haben, gleiche Voraussetzungen. Es gibt kein Verbrechen, es gibt keine Chancenungleichheit. Jeder hat die gleiche Möglichkeit, auf das Schulsystem zuzugreifen. Jeder ist gleich versorgt, auch Versorgung, was Krankenversicherung und so weiter angeht. Und dafür stellst du halt deine Daten zur Verfügung. Und das ist eigentlich ein, und das ist sozusagen so eine Art Gentleman's Agreement von allen Leuten, die in dieser Stadt leben, die sagen, ich halte mich an diese Regeln. Und wenn wir uns alle an diese Regeln halten, dann ist das im Grunde eine Art Utopie, die wir uns hier schaffen. Und das finde ich als Gedankenexperiment oder als Experiment an sich, finde ich total spannend, weil das ja das auch immer ist. Also ich bin ja ein großer Star Trek-Fan. Ich habe da so ein bisschen auch daran denken müssen. Es gibt ja kaum Serien, glaube ich, nur Star Trek. Aber es gibt ja kaum Serien, die ein utopisches Konzept präsentieren. Hm. Dystopische Serien gibt es ohne Ende, aber utopische Serien oder aber eutopische Serien, um genauer zu sein, gibt es eigentlich da draußen keine. Oder kaum welche. Star Trek ist, finde ich, eine der wenigen. Also Star Trek ist eher, finde ich, eine Eutopie als eine Utopie. Also der gute Ort. Also der nicht der zukünftige gute Ort, sondern einer, der schon gut ist quasi. Und das ist ja immer so der Gedanke, dass man sich denkt, man guckt zu Star Trek und denkt sich, ja, ist ja so das Konzept, Geld ist irgendwann abgeschafft worden. Das heißt, man hat diesen Faktor Wirtschaft sozusagen und auch Neid und der Faktor ist raus aus der Gesellschaft und dadurch konnte sich die Menschheit irgendwie weiterentwickeln. Das ist ein hehrer Gedanke, aber in der Realität heutzutage, glaube ich, nicht durchsetzbar. Aber hier wird mit Konzepten gespielt, die es heute ja schon gibt. Und das, finde ich, ist auch was ich an dieser Serie sehr gut finde. Es ist eine futuristische Serie, aber sie setzt heute an. Also es spielt im Jahr 2024.
Ist das so?
Das ist so. Das ist jetzt aktuell 2024.
Ja, ich habe mich ein bisschen gefragt. Ich stimme dir erstmal zu. Ich fand es auch sehr...
Entschuldige. War jetzt gerade sehr, sehr viel Monolog, aber ich finde das Thema so spannend.
Ja, ist ja super. Ich finde es eigentlich auch so wie du und sehe auch, das war so ein Punkt, warum ich dachte, das würde ich mir auf jeden Fall angucken, mal zu schauen, wie ist das Ganze vielleicht mal auf eine andere Art und Weise umgesetzt und zusätzlich ist ja im Moment halt sowieso der Punkt AI, einfach künstliche Intelligenz groß im im Allem und ist natürlich jetzt so ein bisschen so ein Buzzword, was halt viel verwendet wird. Und ich dachte mir, okay, mal schauen, wie das in einem Kriminalfall irgendwie umgesetzt wird und so weiter. Und ich fand, darum komme ich jetzt gerade drauf, weil du sagtest, ich spiele 2024. Das Gefühl hatte ich auch. Ich habe mich aber so ein bisschen gefragt, ist es wirklich so, dass es genau im Jetzt spielt? Oder vielleicht so in, weiß ich nicht, 5 bis 10 Jahren? Weil was ich zum Beispiel sehr gut fand, war, wie die Technik innerhalb der Serie in der Welt so integriert war. Ne, man hatte halt das Gefühl, es ist nicht so ein super futuristisches Star Trek von mir aus oder Star Wars oder was auch immer, was jetzt irgendwie so komplett drüber und in 200, 2000, was auch immer Jahren spielt, sondern eben gerade jetzt und darin. Das heißt, wir haben unsere Technik von heute, aber sie ist einfach so ein bisschen weiterentwickelt. Und dieses bisschen weiterentwickelt ermöglicht dann halt, ja, diese, ich sag jetzt mal, Überwachung und all die, diese utopischen Ideen, die dann eben da eingebunden werden können. Gleichzeitig habe ich mich dann aber gefragt, wenn es wirklich im Jetzt spielt und die Stadt schon 20 Jahre alt ist, wie passt denn das jetzt zusammen, dass es vor 20 Jahren schon alles möglich war und wir schaffen es nicht mal, dass es jetzt möglich wäre oder so. Darum war ich mir nicht so ganz sicher, ob es wirklich im Jetzt spielt oder vielleicht in einer ganz nahen Zukunft. Ja, aber das ist schon eher ein Detail.
Ja, aber das ist tatsächlich, also laut Pressetext ist es tatsächlich 2024.
Okay.
Vielleicht ist das dann auch der, in Anführungszeichen, erfundene Teil, also für die Geschichte natürlich auch, dass man sagt, ja, das Konzept gibt es schon seit 20 Jahren. Aber was ich tatsächlich
fand, ich auch okay,
fand, war, und aber selbst wenn es 5 bis 10 Jahre in der Zukunft ist, denn das Feeling hat es tatsächlich auch. Es ist nicht so, dass es eben in einer weit entfernten Zukunft liegt, wo man sagt, mit dieser Technik, das dauert noch mindestens 100, 200 Jahre oder was auch immer, bis wir sowas haben,
ja,
sondern es werden Techniken gezeigt, die durchaus heute auch schon genauso verwendet werden. Man denkt immer, oh mein Gott, das ist jetzt alles irgendwie so super futuristisch und so, aber ähnliche Tools werden heute auch schon verwendet. Natürlich oft nicht von der großen Masse. Also ich denke jetzt eher so an Interpol oder, weißt du, solche Suchalgorithmen und was nicht alles. Aber natürlich auch, es gibt aber auch natürlich Dinge, die hier gezeigt werden, die auch wir schon im Alltag verwenden. Ich meine, ChatGPT
ja, generell Kameraüberwachung und auch das Auslesen von Sensoren und
genau,
Daten.
Ich meine Großbritannien, ja, hallo. Oder ja, aber auch solche Dinge wie, weil man sich ja immer so fragt, so KI im Alltag und so. Ja, man denkt ja dann immer, also ich denke, wenn ich KI höre, denke ich gleich sofort an sowas wie, ja, wie gesagt, ChatGPT oder solche Sachen, solche Tools. Aber es gibt ja noch so viel mehr, was mittlerweile für uns schon Alltag ist. Also wenn ich an sowas denke wie GPS oder keine Ahnung hier, Navi im Auto oder ja, wie heißen diese ganzen meist weiblichen Helfer-KIs, die du irgendwie ansprechen kannst. Hab schon wieder vergessen, wie die alle heißen.
Alexa, Siri aber und so weiter.
Alexa, genau, richtig, genau. Ja, ja. Übrigens auch eine sehr spannende Diskussion, warum das immer Frauen sind, aber das ist eine andere Geschichte. Oder hauptsächlich Frauen. Aber ja, also das finde ich schon sehr spannend. Also das hat
ja,
mir
da,
sehr gut
da
gefallen.
Muss ich aber sagen, verliert die Serie, habe ich schon fast meinen einen großen Kritikpunkt an der Serie, weil ich finde, dass sie genau einen Fehler macht, den im Moment einfach sehr viele Dinge machen. Was ist, sie benutzt einfach künstliche Intelligenz als absolutes Buzzword für einfach nur, was vielleicht bisschen zukunftsträchtige Technik oder einfach fortgeschrittene Technik sein soll. Nicht alles
ja, aber
ist KI.
Ist denn,
ne? Nur weil
ich wollte gerade sagen, aber ist das nicht auch KI? Weil ich meine, KI ist ja nicht, das wäre ich als alter Sci-Fi-Fan, ist ja nicht irgendwie die künstliche Intelligenz, die dann plötzlich anfängt, sich selbst bewusst zu werden oder so. Also wir sind hier nicht in 2001. Aber
es ist schon ein, würde ich sagen, es impliziert schon maschinelles Lernen, ne? Und ein Selbstlernprozess. Und nur weil irgendeine Technik jetzt super fortgeschritten ist oder irgendeine Technik jetzt mit ganz vielen Dingen ausprobieren zu irgendeiner Lösung findet, ist es noch keine unbedingt künstliche Intelligenz, die dahinter steckt. Ja, und da werden einfach Dinge sehr viel heutzutage vermischt, einfach weil es auch sehr gut ankommt und weil es halt im Moment der hippe Schrei ist, dem alle folgen. Und das passiert, finde ich, in dieser Serie auch so ein bisschen. Zumindest hatte ich den Eindruck, dass damit so ein bisschen mehr geworben wird. Und das fand ich dann ist interessanten Aspekt. Aber der Aspekt KI spielt in der Serie eigentlich keine Rolle. Es geht nur darum, dass es eine sehr komplizierte und komplexes System ist, um das es hier geht. Und dann steckt da irgendeine KI hinter, die versucht jetzt die, keine Ahnung, tausenden Video-Feeds, die 24 Stunden aufgenommen werden, da was Sinnvolles rauszuziehen, aus der ganzen Sensorik was Sinnvolles rauszuziehen. Aber das Thema KI wird halt gar nicht behandelt. Also es wird jetzt nicht mal irgendwie behandelt, was würde denn passieren, wenn, wie kommt man überhaupt noch in das System rein, wenn da eigentlich eine KI schon im Hintergrund ist, kann man da selber noch was machen, kann man da nicht noch was machen, was sind da irgendwelche Gefahren, was so passiert halt einfach gar nicht und es ist für mich einfach nur ein großes, ja, Computerprogramm und das fand ich leider ein bisschen schade, muss ich sagen.
Also es wird zu wenig aus dem Thema gemacht, das, ja. Da muss ich dir leider zustimmen. Auf der anderen Seite ist das Thema KI ja hier, du hast es gesagt, tatsächlich Grund dieses Utopie-Gedankenexperiments, das hier einmal durchgespielt wird. Aber ja,
es müsste keine KI sein, also es ist einfach eine fortgeschrittene Technik. Ne?
Naja, es wird uns ja aber nahegelegt, dass diese Art von Technik eben ohne KI dahinter gar nicht funktionieren würde, in der Art und Weise, wie sie funktioniert.
Ja, aber dann hört es halt auch schon auf.
Ja, also es wird zu wenig draus gemacht, das ist richtig. Ja. Die Frage ist auch, es ist ja doch aber eigentlich eine Krimiserie. Also es gibt ja diesen Mordfall und ja, es gibt natürlich verschiedene Storys, die parallel laufen. Wie eben, es gibt tatsächlich ein bisschen so eine kleine Story, die sich mit KI und genau dieser Frage auch, wo du gesagt, die du behandelt hast, eben befasst, wo die Frage eben ist, also wer hat wie Zugriff auf Daten und wie werden die verwendet und kann man das manipulieren etc. Eine weitere Grundfrage, was so die Handlungsstränge angeht, ist natürlich auch, wie weit geht man um dieses Ideal, was diese Utopie, diese transparente Stadt und dieses Konzept angeht, wie weit gehen Individuen, um vielleicht dieses absolute Ideal zu verteidigen oder durchzusetzen? Da kommt dann eben der Faktor Mensch ins Spiel, der ja immer grundsätzlich ein Problem ist. Und dieser Faktor Mensch ist, glaube ich, auch das, worum sich halt dieser Krimi-Fall an sich dreht. Weil natürlich die Frage ist, wer war das? War das jemand aus Concordia? Stellt das überhaupt diese ganze Idee dieser Stadt in Frage, die ja auch durchaus Kritik ausgesetzt ist, auch in der Serie? Also es gibt ja auch Parteien, die sagen, das ist wirklich eine absolute Überwachungsstadt, das geht gar nicht. Und diese Serie schwingt dann immer so ein bisschen hin und her wie so ein Pendel zwischen Utopie oder utopischen Gedanken und dystopischen Gedanken so ein bisschen. Der Fall an sich, der Kriminalfall, ja, ich fand ihn jetzt ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig prickelnd. Also den hätte man durchaus auch spannender gestalten können.
Na, dann bin ich ja nicht alleine mit der Meinung. Das ging
ich
mir auch so.
Halt, also man braucht halt eine Storyline, glaube ich, die den, ich sag mal, Otto-Normalverbraucher ranzieht. Deswegen hat man hier als Vehikel den Kriminalfall gewählt und hat innerhalb dieses Vehikels eben diesen Gedanken von utopischen Experimenten, KI und diese ganze Geschichte damit untergebracht. Aber im Grunde ist es ja doch eine Krimiserie.
Ja, ich finde Vehikel da tatsächlich ganz angebracht. Also es ist so, ja, also ich habe mir auf so notiert, es ist einfach ein ganz klassischer, sehr traditioneller Kriminalfall. Also es werden in der ersten Folge Figuren eingeführt und also wer mal ein paar Krimis geguckt hat, weiß ich nicht, aber eigentlich ist im Grunde klar, das ist die Person, sie ist die Chefin, die irgendwie einen auf Guten macht, aber Dreck am Stecken hat. Er ist der verbitterte Technikchef, der irgendwie in seine Position gekommen ist. Sie ist die junge Ermittlerin mit ihrer Familie zu Hause. Und es war schon alles einfach sehr generisch. Und dann gibt's halt den Mitarbeiter, der dann ermordet wurde. Und ja, dass der irgendwie was jetzt rausgefunden hat, was dann irgendwie vertuscht werden soll, ja, okay, ist jetzt, spoilert man jetzt, glaube ich, nichts. Da gibt es noch eine rebellische Organisation, ne, so ein bisschen. Hacker-Organisation,
ja, okay.
Die dann eben da so ein bisschen, wie du sagtest, eher.
Also irgendeinen Antagonisten brauchen
genau,
wir auch noch,
genau. So ein bisschen das dystopische Licht auch beleuchtet. Und ja, so ist es schon alles doch sehr generisch und durchschaubar und dadurch ist es dann auch jetzt nicht wirklich spannend gewesen, muss ich sagen. Also du hattest ja gesagt, es ist so ein bisschen dieses Wettlauf gegen die Zeit, weil ja das Ziel ist, das im Grunde alles aufzuklären, bis jetzt in Kopfwitz in der anderen deutschen Stadt das dann eröffnet werden soll. Aber ja, also das kam bei mir nicht rüber. Also ich fand es jetzt weder irgendwie zeitlich besonders spannend, noch fand ich, dass der Fall an sich mich jetzt irgendwie groß gefesselt hätte, sondern ich hatte eher das Gefühl, dass die 6 Folgen einfach viel zu viel waren und man das hätte durchaus runterdampfen können auf weniger und den Fall einfach hätte, ja, oder vielleicht hätte es auch keinen Fall geben müssen, ich weiß nicht genau, sondern ich hätte es wahrscheinlich sogar spannender gefunden, einfach diese Idee der Utopie an sich mehr zu behandeln, was halt ja, wie ich vorhin schon gesagt hatte, leider viel zu wenig passiert. Und dann, ja, wird der Kriminalfall dann als Vehikel benutzt, dass man das dann über diese 6 Folgen halt irgendwie transportiert. Es gibt dann noch einen anderen Seitenstrang, der aber eigentlich auch, ja, fand ich jetzt nicht so wichtig ist. Aber ja, das fand ich so ein bisschen für einen Krimi dann doch am Ende ein bisschen schwach.
Ich, also normalerweise bin ich ja ein Verfechter derjenigen, die sagen, man soll sein Publikum nicht unterschätzen, man darf einem Publikum auch fordern. Mhm. Aber ich befürchte leider, und auch ich bin ZDF-Gucker.
Ich auch, ja.
Aber ich befürchte, dass viele Leute so ein Durchspielen von utopischen Konzepten und so weiter, dass das für viele zu langweilig ist, wenn da nicht irgendwas noch dahinter ist, wie ein Kriminalfall zum Beispiel. Ja. Also ich glaube, dass viele das nicht gucken würden, wenn es kein Krimi wäre, weil sie vielleicht Krimi-Fans sind. Und dann ist es halt eigentlich in erster Linie ein Krimi für diejenigen und in zweiter Linie dann wird noch so ein bisschen KI und Gedöns mit transportiert. Und ich wiederum fände es andersrum spannender, also wenn die Gewichtung anders wäre. Aber das ist halt persönliche Präferenz. Ja. Ja.
Ich meine, ich fände beides spannend, aber die Serie macht am Ende halt beides nicht. Und dann ist es halt irgendwie ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Also es hätte gerne einfach ein spannenderer Fall sein können. Es hätte aber auch gerne, wenn man einfach ein bisschen was anderes machen will, mehr über das Modell der Stadt und so weiter und was wir ja gerade jetzt schon erörtert haben, verhandeln können. Aber sie macht halt beides so halbherzig, finde ich. Und dadurch ist es halt so ein bisschen, ja.
Ja, und vorhersehbar. Aber ich finde, ich muss jetzt aber auch dazu sagen, ich fand es jetzt nicht super langweilig oder so, das nicht. Ich finde, das war schon alles solide, aber es ist halt, aber ich habe mir mehr erwartet. Auch tatsächlich, nachdem ich gelesen habe, worum es geht.
Ja.
Und da war ich tatsächlich, wie du, auch ein bisschen enttäuscht. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe nach 3 Folgen, oh mein Gott, ich bin so gelangweilt, ich schalte ab. Also so war es definitiv nicht. Aber es war leider auch nicht so, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt unbedingt gleich die nächste Folge gucken. Es war also, genau, so ein im mittleren Bereich geschwommen. Und da haben dann auch die Schauspieler leider nicht so viel gebracht. Wobei, du hast es gesagt, international doch sehr gut besetzt gewesen ist. Ja, also ich kannte natürlich Christiane Paul, die eben diese Stadtchefin, kann man sagen, gespielt hat.
Ja.
Juliane Eriksen war der Charakter. Und Christiane Paul kennt man ja, denke ich, aus dem deutschen Fernsehen wirklich aus allen möglichen Produktionen, in großen Kinofilmen genauso wie in Fernsehfilmen oder auch Serien und so weiter. Also die hat einiges schon gemacht. Die habe ich sofort erkannt und wen ich auch sofort kannte, ich bin immer so schlecht mit internationalen Schauspielern, aber wen ich sofort kannte, auch war Nana Blondell. Das war die schwedische Schauspielerin. Und zwar, vielleicht hat es jemand gesehen, aus Red Dot, das war dieser skandinavische Thriller, der auf Netflix gelaufen ist. Da habe ich sie zum Beispiel das letzte Mal gesehen, das ist auch noch gar nicht so lange her, 2-3 Jahre. Deswegen, die konnte ich sofort einordnen. Mit den anderen, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich so ein bisschen so, bin ich mir nicht sicher, ob ich die kenne.
Aber bei mir war es ganz viel, also gerade bei Christiane Paul, habe ich auch erkannt, weil man sie einfach ganz viel in Sachen gesehen hat, so. Auch wenn ich es nicht unbedingt zuordnen konnte, aber jetzt so in der Recherche, okay, ja, hat man direkt erkannt. Und dann im Grunde so die Hauptermittlerin, die jetzt von Ruth Bradley gespielt wird, die ist ja eine Irin. Und Nana Blondell als Schwedin. Bei beiden hatte ich beim Gucken die ganze Zeit das Gefühl, die kennt man, aber ich weiß nicht woher. Und ich habe es dann irgendwie wieder vergessen und jetzt vorhin erst in der Recherche habe ich dann rausgefunden, Nana Blondell beispielsweise in House of the Dragon spielt sie Lady Laena Velaryon, hat da eine, ja, keine große Rolle, aber immerhin ist sie da aufgetreten. Ich glaube, das heißt, ich habe sie da erkannt, auch wenn sie da blondes Haar hat. Totales Kontrastprogramm zu ihren schwarzen Haaren jetzt. Und Ruth Bradley hat in Ted Lasso beispielsweise die Lehrerin gespielt, die in wenigen Folgen mal auftaucht, aber ich liebe einfach Ted Lasso und dann habe ich macht Sinn.
Stimmt, jetzt wo du es sagst, genau. Und in Slow Horses habe ich sie, glaube ich, auch gesehen.
Genau, habe ich nicht gesehen, aber da hat sie dann auch viel mitgespielt. Also, und damit meinst du, und dann ist ja der der diesen Technik-CTO eben spielt, der Japaner Kento Nakajima, kannte ich jetzt nicht. Aber ich denke mal, dass ja wahrscheinlich auch in der da viele japanische Produktionen mitgemacht. Ich denke mal, dass der da auch wahrscheinlich schon so ein paar Sachen gemacht hat, die man kennen kann. Und da ist der Cast hier an sich, fand ich schon international doch ganz gut aufgestellt. Und ich fand auch, dass ich habe jetzt ein bisschen hier rumgemeckert am Inhalt und so, aber ich muss sagen, schauspielerisch fand ich das alles gut. Also da hatte ich, also generell fand ich eigentlich das Handwerkliche an der Serie ziemlich gut gemacht. Auch die Inszenierung, das Filmische. Ich fand, wie gesagt, die Integration der Technik, was schnell mal passiert, irgendwie gerade im deutschen Fernsehen irgendwie, ja, klamaukig, fand ich hier gar nicht, fand ich wirklich gut
gemacht. Ja, oder auch, dass die CGI-Technik, Schrägstrich, genau, dass das irgendwie super unrealistisch wirkt oder ja, so, genau, ja, das war gar nicht.
Ja, und da gibt es ja noch einen Ego-Shooter, der in der Serie eine große Rolle spielt, das kann auch schnell mal peinlich enden, fand ich ehrlich gesagt auch okay. Also was so die ganzen Sachen angeht und eben auch das Schauspiel, fand ich die Serie doch schon gut. Also da war mir jetzt nicht, wo ich denken würde, oh nee, das war jetzt aber irgendwie kompletter Mist, oder? Da fand ich schon alles handwerklich gut gemacht, muss ich sagen.
Ja, also da haben sie sich wirklich auch Leute an Bord geholt, die gut sind und die auch gut spielen konnten. Also ich finde auch, die haben das Beste aus dem Material rausgeholt, was sie rausholen konnte. Interessant fand ich bei der Inszenierung auch, dass es manchmal auch so ein bisschen gegen die Erwartung inszeniert hat. Sowas mag ich eigentlich ganz gerne. Also wenn man sich zum Beispiel Concordia anschaut, Vereine vielleicht für die eine Partei Albtraumstadt, für die andere Partei absolutes, utopisches, geglücktes Experiment. Aber Concordia wird ja doch mit sehr, sehr warmen Farben zum Beispiel auch gezeigt. Also alles ist warm und irgendwie heimatlich und man ist sehr nah dran an den Figuren, auch mit der Kamera immer. Man hat immer so das Gefühl, man steckt wirklich in deren Perspektive drinne. Das finde ich eigentlich ganz interessant gemacht, weil man ja doch eher gewohnt ist, wenn es jetzt um so technikinszenierte Geschichten geht, dass da so ein Graufilter drüber gelegt wird oder ein Blaufilter oder so, weißt du, alles kühl und rational und vielleicht auch ein bisschen gefährlich. Und
ja, weil so, dann in der deutschen Stadt wurde Concordia noch nicht eingeführt oder das System war, ne? Da war dann noch so ein bisschen eher dunkel und trist. Ja.
Ja, das fand ich ganz spannend noch.
Das stimmt.
Da dachte ich, ach, das finde ich interessant. Ja. Ja, naja, was ich noch ganz spannend finde, jetzt unabhängig davon, wie wir die Serie fanden oder nicht, das können wir ja gleich nochmal zusammenfassen, obwohl wir es im Grunde ja schon gesagt haben. Aber was ich noch ganz spannend finde, ist, dass ZDF und Dreisat aus diesem ganzen Thema wirklich so eine Art super Projekt gemacht hat. Wir haben also nicht nur die Serie, sondern begleitend zur Serie haben sie sich dann auch noch einige ihrer traditionellen Formate genommen und haben denen wirklich Folgen gewidmet.
Ah.
Eben für unter dem Oberthema Utopie-KI. Also sowas wie zum Beispiel
Nano oder so?
Nano, 37 Grad. Volle Kanne übrigens auch, musste ich sehr lachen, weil das ist ja eigentlich so ein Klatschmagazin. Aber die haben auch eine Sonderfolge KI und wie KI unser Leben verändert, was aber dann vielleicht unter dem Aspekt News und so, weißt du, vielleicht auch ganz spannend sein kann.
Ja.
Terra X, aber auch zusätzlich dazu eben Plan B und so, das sind ja so die klassischen ZDF-Formate und so weiter.
Ja.
Genau, und dazu dann aber auch noch, und dann aber auch noch separat eigene Dokumentationen eben zu so Themen wie, wie ist das mit zum Beispiel auch KI in der Musikindustrie oder wie ist das mit KI auf dem Arbeitsmarkt und solche Dinge. Und da haben sich quasi ZDF und Dreisat das so ein bisschen aufgeteilt und haben eine komplette Woche nur mit so Sendungen noch zu dem Thema zusätzlich. Und das fand ich auch sehr spannend, möchte ich ganz ehrlich sagen.
Ja, finde ich gut. Und ist die Woche jetzt oder ist, also wir nehmen ja jetzt auf quasi kurz bevor das dann in der Mediathek verfügbar ist, oder ist das dann zum Fernsehrelease, weißt du das? Sind die Sachen jetzt schon verfügbar oder?
Also die erste Sendung, Teile. Am gestartet ist das Ganze, also ich habe jetzt von der Woche gesprochen, das ist ein bisschen über mehrere Wochen gezogen.
Ah, okay.
Also die Hauptgeschichten kommen tatsächlich in der Woche, wo es im Fernsehen läuft, aber zwischen dem 10. und dem, also dem 10. September und dem 21. laufen die meisten Dinge. Und sind dann aber auch alle in der Mediathek abzurufen dann.
Ja.
Also am 14. Ja, cool, sehe ich hier Sendedaten, ja. 14., 16., 17., also da kommt fast jeden Tag was in der Woche, in der dann am Ende der Woche eben die Ausstrahlung im Fernsehen steht.
Genau.
Ja. Super. Also dann müssen wir ein bisschen schlecht und ein bisschen gut vielleicht zusammenfassend sagen. Also auf der einen Seite finde ich das Konzept wirklich sehr, sehr spannend. Ich fand tatsächlich übrigens auch einige der Nebenstories am Ende fast spannender als die Hauptstory. Das auch als kleine, ich weiß nicht, ob das ein Plus oder ein Minus ist, das dürft ihr entscheiden. Aber tatsächlich fand ich den eigentlichen Kriminalfall doch sehr vorhersehbar. Und obwohl die Schauspieler ihr Bestes gegeben haben und das Beste aus ihren Rollen gemacht haben, ist es für mich zwar solide, aber tatsächlich nicht großartig.
Ja, ich kann da eigentlich nur mit einstimmen. Ich hatte schon Angst, dass ich jetzt hier der Stimmungskiller bin, aber wir sehen das ja dann doch ziemlich ähnlich, muss ich sagen. Ich glaube, vielleicht hilft es ja, wenn man jetzt unseren Podcast gehört hat und dann einfach eine niedrigere Erwartungshaltung hat, dass man das dann am Ende vielleicht, man kann das ja gucken, es ist ja nicht scheiße.
Man kann es ja gucken
und man wird halt, zumindest ging es mir dann so, dann hatte ich mal ein, zwei Strecken, wo ich halt ein bisschen, da war es schon ein bisschen langweilig, aber es ist jetzt zu keinem Zeitpunkt irgendwie scheiße. Das heißt, wenn vielleicht die Erwartungshaltung einfach ein bisschen niedriger ist, dann kann man sich das schon okay angucken. Wäre jetzt hier eine tiefe Verhandlung von was ist KI, wie greift KI in unser Leben ein, wie geht man mit dieser Utopie, Dystopie um, dann oder habe ich einen spannenden Kriminalfall, dann wird man hier, glaube ich, schon eher enttäuscht, gerade als jemand, der vielleicht auch schon ein paar Sachen auf dem Gebiet gesehen hat. Da wird hier weder irgendwas Neues erzählt, noch verhalten sich, finde ich, manchmal die Charaktere irgendwie sonderlich schlau, aber ja, also für mich bisschen unter Mittelfeld, ja. Wenn man da Affinität hat, kann man sich das aber angucken und gerade wenn man vielleicht auch
sagen,
Interesse hat an internationalen deutschen Produktionen,
so, genau.
Dann ja. Kann man das schon machen. Ich glaube, es wäre aber wahrscheinlich eher was für eine Mediathek als jetzt irgendwie im Fernsehen, kann ich mir vorstellen, aber das ist ja dann beides möglich.
Ja, also ich finde auch, dass wir hier eigentlich versöhnlich mit einer Empfehlung ausgehen können, unter dem und mit einem kleinen Aber dran, aber erwartet euch eben nicht zu viel, sondern es ist solide Kost und ich finde, das kann man sich durchaus auch mal angucken, ohne dass es eine verlorene Zeit ist. Ja. Gut,
ja.
Wunderbar. Dann danke ich dir fürs Gespräch und dann hört ihr vielleicht auch uns wieder in dieser Kombination. Wir haben ja doch das ein oder andere, was wir auch beide ganz gerne sehen, bei nächster Gelegenheit. Und ansonsten schaut beim Telestammtisch vorbei, gerne auf unserem Discord-Kanal und ansonsten ganz viel schauen und ganz viel hören. Bis denn, tschüss.
Tschüss.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.